The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. März.
And to my fellow citizens, America is back.
Amerika ist zurück, sagt der Lautsprecher im Weißen Haus. Und das Echo aus Deutschland, das folgt prompt.
Deutschland ist zurück. Deutschland leistet seinen großen Beitrag zur Verteidigung der Freiheit und des Friedens in Europa.
Damit dieses Deutschland auch wirklich zurückkommt, muss Friedrich Merz heute im Deutschen Bundestag unbedingt sein großes Schuldenpaket durchkriegen. Darunter fällt unter anderem eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Also im Prinzip Schulden ohne Limit. Naja, und 500 Milliarden für die Infrastruktur kommen noch dazu, davon 100 Milliarden für das Klima. Die Empörung ist groß unter vielen CDU-Abgeordneten wie dem scheidenden Bundestagsabgeordneten und Ex-Generalsekretär der CDU Mario Chaya. Er stimmt gegen die nötige Änderung des Grundgesetzes, wie er uns hier im Pioneer-Podcast erzählt hat.
Eine solch grundlegende Änderung zu dem, was man vor der Wahl gesagt hat, nach der Wahl umzusetzen, ist ein sehr hoher Vertrauensverlust in die demokratische Mitte. Und ich kann nur davor warnen, dass dieser Weg Erfolg hat.
Dieter Nuhr macht im WDR seine Späße über eine CDU, die sich mittlerweile wie eine SPD anfühlt.
Und die Koalitionsverhandlungen haben begonnen. Nach dem großen Sieg der SPD bei der Bundestagswahl bestimmen die Sozialdemokraten jetzt die Richtlinien der Politik. Und wenn sie jetzt sagen, ja, aber die SPD hat die Wahl doch verloren, dann haben sie die Demokratie nicht verstanden. Die SPD verliert seit 25 Jahren Wahlen, aber sie regiert am Ende trotzdem fast immer irgendwie mit.
Also was haben wir da vor uns? Ist diese größte Staatsverschuldung im Billionen-Euro-Bereich fiskalischer Wahnsinn? Oder ist es genau das, was diese Lame Duck namens Deutschland jetzt braucht, um auf die Beine zu kommen, militärisch und ökonomisch? Es gibt für beide Seiten gute Gründe. Ein Pro-Argument ist folgendes. Deutschland bleibt ein sicherer Hafen für das Geld aus aller Welt. Die Staatsanleihe bzw. die Rendite auf die Staatsanleihe ist gestiegen nach den Ankündigungen der möglicherweise nächsten Bundesregierung. Diese Rendite ist gestiegen von 2,5% auf ca. 2,8%. Na gut, das ist mehr als vorher, aber eben doch nicht so, dass sich irgendeiner, der uns heute Morgen zuhört, Sorgen machen müsste. Nur so zum Vergleich, italienische Anleihen liegen bei rund 4,5%. Also ergo, der Markt vertraut weiterhin dem deutschen Staat. Deutschland bleibt im Euroraum, zumal der sichere Hafen. Ein Gegenargument, Kontra. Die enorme Spendierlaune der künftigen Regierung reduziert ganz unzweifelhaft den Reformdruck. Kein Hund macht ein Kunststück, wenn er schon vorher das Leckerli bekommt. Und Merz verteilt Milliarden an Leckerlis, an die Unternehmen und vor allem auch an seine Staatsbediensteten. Nur die Probleme der Volkswirtschaft, zu viel Bürokratie, zu wenig Arbeitszeit, zu viel alte Industrie, zu wenig Innovation. Diese Probleme werden so auf gar keinen Fall gelöst. Sie werden nur sediert. Und noch ein Kontra. Das Gespenst der Inflation. Es ist ja nicht verschwunden und womöglich kehrt es zurück. Denn durch diese Injektion von Leihgeld, dem ja kein realer Wert gegenübersteht. Wir haben das Geld ja noch gar nicht verdient, deswegen wird es ja auch als Kredit besorgt. Dadurch entsteht Inflationsdruck. Die Geldmenge wird aufgebläht und im schlimmsten Fall erhöhen die Händler einfach nur die Preise. Fazit: Verliert Merz heute diese historische Abstimmung im Deutschen Bundestag, dann steht seine Regierungsbildung wieder vor dem Nichts. Gewinnt Merz die Debatte, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Und der neue Kanzler sollte, wenn er nicht im Strohfeuer der Schulden verglühen will, die Worte unseres ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog heute Abend in sein Nachtgebet mit einschließen.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel analysiert im The Pioneer geopolitischen Podcast World Briefing zusammen mit Chelsea Speaker das geplante Mega-Verteidigungsbudget der Bundesregierung, der neuen.
Dieses Riesenpaket Investitionen in die Verteidigung, das ja keine Begrenzung nach oben hat, das, glaube ich, hat viele aufhorchen lassen und waren froh, dass quasi die Deutschen zurück sind.
Anne Schwedt an der Wall Street spricht über einen geplanten Börsengang, der für Aufsehen sorgt. Und ein junger Mann aus Irland bereist die Zapfhähne dieser Welt und ein französischer Politiker will von den USA das Heiligste wieder zurückhaben, die Freiheitsstatue. Die Abstimmung im Deutschen Bundestag über die Gesetzesänderung steht auch unter dem großen Einfluss der Geopolitik. Es geht auch darum, wieder verteidigungsfähig zu sein in einer Zeit, in der wir uns auf die Schutzmacht USA nicht mehr so richtig verlassen können. Darüber haben meine Kollegin Chelsea Speaker und ihr Co-Host, unser früherer Vizekanzler und ehemaliger Außenminister Sigmar Gabriel, gesprochen. Und zwar in ihrem gemeinsamen geopolitischen Podcast World Briefing. Sie haben gesprochen über ein Europa, das sich neu erfindet und eine deutsche Innenpolitik, die vergleichsweise zügig auf diese Schocks aus der Weltpolitik reagiert. Hier ein Auszug des World Briefing.
Nicht nur Keir Starmer, sondern auch Emmanuel Macron zeigt sich in den letzten Wochen wirklich als Führungsfigur in Europa, obwohl man, was war das, im letzten Sommer gab es da Neuwahlen und man hatte eigentlich gedacht, dass er wie ein lame duck da sitzt für die restliche Zeit und stattdessen entpuppt er sich als großer Leader hier in Europa. Wie betrachten Sie diese Entwicklung?
Das ist sozusagen das klassische Feld der Außenpolitik, das dem Präsidenten in Frankreich viele Möglichkeiten gibt. Und das Erstaunliche finde ich eher, dass die beiden traditionellen Rivalen, Großbritannien und Frankreich, gemeinschaftlich diese Führungsrolle übernommen haben. Das ist eines der wenigen hoffnungsfrohen Zeichen. Und wenn die Deutschen jetzt zurande kommen und endlich eine Regierung bilden, dann hoffe ich, dass Deutschland Teil dieser Gruppe wird. Das ist ja etwas, was außerhalb der EU stattfindet und wo trotzdem alle Europäer, die es wollen, dabei sein können. Das, finde ich, ist das erste Mal, dass sich wirklich zeigt, wir verlassen uns nicht auf die Langsamkeit der EU-Institutionen. Wir warten nicht auf den Letzten, der Ja sagt. Wir müssen nicht den letzten Putin-Freund in Ungarn oder der Slowakei oder sonst irgendwo überzeugen, sondern wir machen das jetzt gemeinsam und wer nicht mitmachen will, der bleibt eben außen vor. Und das findet eben nicht in den Institutionen der EU statt. Das finde ich erstmal einen großen Fortschritt.
Aber müsste Friedrich Merz nicht jetzt schon mit dabei sein in dem Fall?
Naja, müsste. Das geht halt nicht, weil er noch kein Kanzler ist. Er bemüht sich ja bei wichtigen Gesprächen entweder vorher oder danach den Kontakt zu suchen. Das finde ich auch richtig. Und ich gehe auch davon aus, dass der scheidende Kanzler die Dinge bespricht mit ihm, die auf diesen Gipfeln der Europäer beraten werden.
Passiert das hinter den Kulissen?
Ich hoffe es ja doch, dass das der Fall ist. Das ist ja normales Verhalten eigentlich. Das ist ja deutsches Interesse. Aber er muss natürlich warten, bis er im Amt ist. Aber eine Entscheidung hat aufhorchen lassen, in der ganzen Welt übrigens. Dass CDU, CSU und SPD diesen großen Pakt geschlossen haben für die Verteidigung in Deutschland und auch für die Infrastruktur, aber vor allen Dingen dieses Riesenpaket Investitionen in die Verteidigung, das ja keine Begrenzung nach oben hat, sondern wo der Spruch whatever it takes die Leitlinie ist. Das, glaube ich, hat viele aufhorchen lassen und waren froh, dass quasi die Deutschen zurück sind und eine Führungsrolle übernehmen wollen. Das haben alle gehört.
Ist es denn richtig oder falsch, was da in der Mache ist gerade?
Ich würde ja sogar sagen, unter den Bedingungen der Schuldenbremse könnten wir trotzdem die Schuldenbremse außer Kraft setzen, weil in der Verfassung ja drinsteht, wenn etwas Exorbitantes passiert, wie eine Naturkatastrophe oder eine riesige Wirtschaftskrise, dann darf der Staat ja mehr Schulden machen. Also da würde ich ja sagen, der Krieg in der Ukraine und das, was uns von dort bedroht, der Ausfall der Amerikaner als wichtigster Bündnispartner, also wenn das keine besondere Situation ist, in der ein Staat auch zur eigenen Verteidigung Schulden machen darf, dann wüsste ich nicht. Also selbst das, finde ich, müsste schon gehen. Dass man dafür langfristig eine Regelung schaffen will, indem man sagt, alles, was oberhalb von 1% an Verteidigungslasten, also 1% vom Bruttoinlandsprodukt, geht in so ein Sonder, eigentlich müsste man sagen, eine Sonderschuldenfonds.
Klar.
Die nennen das Sondervermögen, das ist natürlich in Wahrheit Sonderschulden. Auch das finde ich in Ordnung, weil es eben diese Offenheit nach oben hat. Wenn 2% erforderlich sind, dann bringen wir 2%. Wenn 2,5%, dann 2,5%. Wenn wir den Osteuropäern helfen müssen, weil sie jetzt die neue Grenze zu Russland haben, wenn wir in der Ukraine etwas machen müssen, um die Ukraine zu stabilisieren, dann haben wir dafür immer jetzt ein Instrument. Das finde ich ein sehr kraftvolles Zeichen. Und übrigens, unter Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger, hatte Deutschland 4% Anteil am Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung. Das finde ich einen ziemlich starken Aufschlag. Und so ist es auch in der ganzen Welt angekommen.
Aber in dieser Übergangszeit noch mit der alten Bundesregierung das durchzudrücken, finden Sie das richtig?
Na, das ist sozusagen eine ziemliche Notgeburt. Es gibt Leute, die sagen, dass das verfassungsrechtlich schwierig ist, dass sozusagen das alte Bundestag, der schon abgewählt ist, eine so weitreichende Entscheidung trifft, die der neue Bundestag gar nicht mehr rückgängig machen kann. Da gibt es Verfassungsrechtler, die sagen, na, das verstößt gegen das Demokratiegebot. Am Ende wird es genauso viele geben, die argumentieren, dass das geht. Wenn das wirklich zur Frage kommt, muss das Verfassungsgericht entscheiden. Aber ich glaube, diese prinzipielle Vorgehen, zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass in Deutschland nicht mehr jeder Cent umgedreht wird, wenn es um die Verteidigung geht.
Aber auch Infrastruktur, Klimaschutz, ne? Das sind auch andere Themen, die auch mit dabei sind.
Das ist der zweite Teil. Ne? Da gibt es aber nicht eine nach oben offen grenzende, nach oben Verschuldungsmöglichkeit, sondern das ist begrenzt auf ein bestimmtes Volumen. Auch das kann man ja machen. Die Bundesbank, die ja sonst eher eine Institution ist, die vorsichtig ist beim Schuldenmachen, sagt ja, unsere Schuldenstandsquote ist so gering, es ist viel teurer, die Infrastruktur weiter verkommen zu lassen, dann wird es hinterher viel teurer, als jetzt zu investieren. Da stellt sich die Frage, ob sozusagen eine so weitreichende Entscheidung wie die Veränderung der Verfassung mit dem alten Bundestag eigentlich geht. Aber das vermag ich nicht zu beurteilen, das müssen andere machen. Aber dass Deutschland ein richtig starkes Signal, auch in Europa, mit dem Investitionsfonds für Infrastruktur gemacht hat, um auch zu helfen, dass Europa aus der Krise kommt, aus der Wirtschaftskrise. Auch das ist international als ziemlich stark akzeptiert worden. Meine Sorge ist nur, dass, was diesen Teil der Politik angeht, niemand glauben soll, Wirtschaftspolitik könne man nur dadurch machen, indem man mit Geld um sich wirft.
Genau. Und wir hatten nämlich auch schon ein Sondervermögen in Sachen Verteidigung. Und wir sind trotzdem nicht kriegstüchtiger geworden.
Das stimmt ja nicht. Die Bundeswehr beginnt ja sich zu verändern, aber das dauert eine Dekade. Die Bundeswehr wird 10 Jahre brauchen, um wieder zu einer kräftigen Territorialarmee zu werden. Wir haben sie eben zu einer Out-of-Area-Armee gemacht.
Aber trotzdem die Frage, reicht es, dem Problem einfach Geld nachzuwerfen?
Wir beide müssen jetzt uns entscheiden, worüber wir reden. Bei der Verteidigung wird es ohne Geld nicht gehen. Und zwar weit mehr als heute. Bei der Wirtschaftspolitik ist Geld eine Bedingung, aber keine hinreichende. Natürlich müssen wir in Straßen, Schienen, digitale Infrastruktur, unsere Flughäfen investieren, auch in Schulen, auch in Krankenhäuser. Aber wenn Sie einen sozusagen sich selbst finanzierenden Wirtschaftsaufschwung haben wollen, dann müssen Sie was ganz anderes machen. Dann müssen die Investitionsbedingungen in Deutschland so sein, dass Unternehmen sagen, wir kommen. Und da mangelt es daran. Was mir fehlt in der jetzigen Regierung ist, dass sie noch nicht gezeigt haben, dass sie wirklich reformbereit sind, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, damit Deutschland wieder ein attraktiver Standort wird. Wir sind einfach unattraktiv. Bei uns wird weniger gearbeitet als im Rest Europas. Bei uns gibt es eine sinkende Produktivität und die Investitionen gehen aus Deutschland raus und nicht rein. Und das zu verändern geht nicht mit Geld. Dafür müssen Sie die Investitionsbedingungen, man hätte das früher, hätte man das angebotsorientierte Wirtschaftspolitik genannt, das fehlt. Wir brauchen auch ein psychologisches Signal, dass Deutschland sich anstrengen will und anstrengen muss. Wie wäre es mit 3 Entscheidungen? Entscheidung Nummer 1, wir führen die Wehrpflicht wieder ein. Damit jeder merkt, es geht ohne Pflicht nicht. Wir kommen nicht auf die Anzahl von Soldatinnen und Soldaten, die wir brauchen, wenn wir das freiwillig machen. Und wer sozusagen bei der Bundeswehr nicht gebraucht wird, für den haben wir alle möglichen zivilen Dinge, die getan werden können. Ein Jahr lang was für sein Land zu tun, ist keine Schande. Zweite Entscheidung, die Regierung könnte sagen, 25% aller Vorschriften werden jedes Jahr gestrichen. Das kriegen die Ministerien als Auftrag. Und dann setzen wir eine starke Institution daneben, die das überprüft. Da war aber was los. Es gibt, und ich bin sicher, das Leben würde nicht zusammenbrechen.
Na, die absolut sicher. Die versuchen es gerade in den USA, natürlich in einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß, der ja, einem schwindelig werden lässt.
Und am Parlament vorbei und an der Regierung vorbei. Das schlage ich nicht vor. Ich schlage nicht vor, dass irgendjemand von außen kommt, eine Kettensäge anschmeißt und die deutsche Bürokratie rasiert, sondern dass die Ministerien die Aufgabe haben, jedes Jahr 25% ihrer, von mir aus machen sie 10%, ist mir egal. Aber dass gezeigt wird, wir wollen was verändern.
Und quantitativ, dass man das auch wirklich qualifizieren kann.
Und dafür brauchen sie eine Institution, die das überwacht. Da gibt es den Normenkontrollrat schon in Deutschland, der könnte sowas machen. Und als drittes, es mangelt uns unheimlich an Fachkräften. Wie wäre es, wenn gerade jetzt, wo zum Beispiel in den USA ein sehr illiberales Klima herrscht, in den anderen Teilen der Welt auch. Wenn Deutschland sagen würde, alle Spitzenforscher, Mediziner, Ingenieure, Techniker, wer immer es will, kann nach Deutschland kommen und muss in den ersten 3 Jahren hier, wird nicht eine Frage gestellt. Der kriegt eine Aufenthaltsberechtigung, Schluss. Und wird nicht belästigt mit 3, 4, 5 deutschen Institutionen, die ihn erstmal prüfen, ob er hierher kommen darf. Sondern wir laden in ein forschungsfreundliches, innovationsfreundliches Land die Wissenschaftler der Welt ein, die bei uns arbeiten können. Auch die Mediziner, die Ingenieure. Das wären mal 3 Botschaften, wo wir zeigen würden, wir wollen noch mal den Hebel umlegen.
Die ganze Folge finden Sie wie immer auf thepioneer.de oder auch in unserer App. Prädikat: erfrischend, erkenntnisreich. Und das Beste kommt jetzt. Sigmar Gabriel im Gespräch mit Chelsea Speaker können Sie auch live erleben. Und zwar im Rahmen unserer Klartext-Tour Celebrating Democracy. 10 Städte, 10 Bühnen, Journalismus, Unterhaltung, Debatte live. Wir feiern einfach die Demokratie und die Meinung der Andersdenkenden. Zum Beispiel tun wir das in Frankfurt am Main am 28. April. Mit dabei neben Chelsea Speaker und Sigmar Gabriel, Aleph Doğan, Jörg Thaddäus, Diana Kinnert und ich komme auch. Worum geht es da? Es geht aus meiner Sicht um eine neue Form des Journalismus. Nicht mehr nur Text und Ton und Videos, sondern live unplugged. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam texten, nachdenken, lachen. Celebrating Democracy ist eine Revue, ich würde sagen, für die ganze Familie. Wenn Sie Ihre Kinder also mal vom Handy oder Computer weglocken wollen, dann sagen Sie doch einfach, der Steingart hat gesagt, ihr sollt mitkommen. Es wird spannend, es wird spaßig und Sie werden mit einem besseren Gefühl nach Hause gehen, als Sie gekommen sind. Und wenn nicht, gibt's Geld zurück. München ist übrigens schon ausverkauft, obwohl das erst im November ist. Köln, da gibt's noch ein paar Restplätze. Also, wir kommen auch nach Berlin, nach Essen, nach Erfurt und. Lassen Sie uns diese Demokratieparty gemeinsam feiern, gerade in Zeiten wie diesen. Präsentiert wird das Ganze von der Brost Stiftung. Und den Link für die Tickets und weitere Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hat Klarna, der schwedische Zahlungsanbieter, seine Ambitionen für einen Börsengang jetzt öffentlich gemacht. Und unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, hat alle Details dazu. Also, ab nach New York und einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, genau. Klarna geht noch dieses Jahr an die Börse. Und nicht nur das, Klarna hat außerdem eine exklusive Partnerschaft mit Walmart an Land gezogen. Den Kunden von Walmart soll es jetzt möglich sein, mit Hilfe von Klarna per Ratenzahlung bei Walmart einzukaufen. Damit lassen sich auch teurere Anschaffungen finanzieren. Die Kredite können dann eine Laufzeit von bis zu 36 Monaten haben. Es gibt aber auch einen Verlierer bei diesem Deal, den amerikanischen Anbieter Affirm. Der Konkurrent von Klarna, der hat seit 2019 mit Walmart zusammengearbeitet und verliert damit jetzt einen seiner wichtigsten Kunden. Auch die Anleger von Affirm hatten nach dieser Meldung Bedenken. Die Aktie von Affirm ging mit 4,3% aus dem Handel. Aber auf den Börsengang von Klarna können wir uns deshalb jetzt umso mehr freuen.
Alles klar, Anne. Und sag uns noch, nach diesen doch deutlichen krassen Verlusten in der vergangenen Woche, wie ist die Börse in die neue Woche gestartet?
Da gab es einen freundlichen Wochenstart. Die großen Indizes konnten alle im Plus schließen. Der S&P 500 stieg um 0,6%, der Dow Jones um 0,9% und die Nasdaq schloss mit 0,3% im Plus. Die Schnäppchenjäger griffen zu, nachdem letzte Woche Trumps chaotische Zollpolitik ja für massive Abverkäufe gesorgt hatte. Analysten trauen dieser Erholung aber noch nicht so ganz und glauben, dass es nur eine kurzfristige Gegentrend-Rallye ist. Für positive Stimmung sorgten gestern aber auch die neuen Zahlen aus dem Einzelhandel. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,2% im Monatsvergleich, was zwar unter den Erwartungen lag, aber deutlich besser ausfiel als im Monat davor. Jetzt schauen die Anleger aber vor allem auf die Notenbanksitzung zur Mitte der Woche, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Mensch vorhat, alle Irish Pubs dieser Welt zu besuchen. Das behauptet zumindest Corn Dalton von sich. Der Mann ist nicht etwa, wie Sie denken könnten, von Beruf Trinker, sondern er ist Englischprofessor aus Kerry in Irland. Der Mann hat sich zum Ziel gesetzt, jeden Irish Pub auf der ganzen Welt zu bereisen und immer ein Guinness dabei zu probieren. Bisher hat er es in 97 Pubs in 47 Ländern geschafft, unter anderem in den USA, Spanien, Deutschland, Griechenland und, und. Bei Instagram fachsimpelt er dann über die jeweiligen Lokalitäten und nimmt seine Follower mit, zum Beispiel auf eine Kneipentour durch Estland.
Visiting every Irish pub in the world. This is the talented Mr. Public Enemy as we go to Estonia. We visit their four Irish pubs, including the politically incorrect Mad Murphy's with its traditional Celtic art. We see Kennedy's classy affair. We visit the boringly titled Dubliner before finishing in this war bunker, the Shamrock.
Die Idee kam ihm in Bilbao in Spanien, genauer gesagt im Baskenland. Vor rund 7 Jahren war Dalton dort, um ein heimatliches Bier zu trinken. Beim Guinness freundete er sich mit dem Besitzer der Kneipe an und es stellte sich heraus, dieser Pubbesitzer hatte auch mal in Kerry gelebt, wo der Ire herkommt. Und der Besitzer hatte dort auch Daltons Vater kennengelernt. Der war nämlich damals Postbote in Kerry. Was für ein Zufall, was für eine schöne Geschichte in diesem Pub im Westen von Spanien. Dalton sammelt seither solche Pub-Momente. Und so entstand seine Mission. Und die Tatsache ist ja, es werden immer neue Pubs auf der Welt eröffnet. Mehr jedenfalls, als Dalton jemals besuchen kann. Er hat sich also ein unerreichbares Ziel gesetzt. Kafkaesk auf eine schöne Weise. Und würde Kafka ihm zuhören und ihm verfolgen auf Instagram, dann würde er wahrscheinlich ein Buch schreiben über diesen bierseligen Professor, der ewig reist und niemals ankommt. Und wahrscheinlich trüge diese Story dann den Titel »Ein Professor im Pub« oder »Die Verwandlung Teil 2«.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das ikonische Symbol der Freiheit in den USA, Lady Liberty, nun ihren Weg zurück nach Frankreich finden sollte, zumindest schlägt das der französische Europaabgeordnete Raphael Glücksmann vor. Die Freiheitsstatue wurde 1886 von Frankreich an die Vereinigten Staaten und zwar zum 100. Jahrestag der Independence-Erklärung geschenkt als Zeichen der Freundschaft und auch als Symbol natürlich der Freiheit, 100 Jahre Freiheit von den Briten, also eine kleine Bösartigkeit der Franzosen, war bei diesem Geschenk schon eingebaut. Und so kam diese 46 Meter hohe Kupferstatue in den Hafen von New York. Sie steht da mit der goldenen Fackel in der Hand. Für Millionen von Einwanderern ist sie die Verkörperung eines besseren Lebens, the American Dream. Doch Glucksmann sieht diese Symbolik durch Trump zerstört. Er prangert den Verlust der Freiheit an, die Unterdrückung kritischer Stimmen, sagt er in Wissenschaft und Medien, die Abschiebung tausender Migranten und die Verbreitung von Fake News. Glucksmann sieht Trump als einen Tyrannen. Und seine Botschaft an ihn und seine Anhänger ist doch die: Gebt uns das Symbol der Freiheit zurück. Gebt uns Lady Liberty, denn ihr verachtet sie doch.
Aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans. Aux Américains qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique. D'abord, rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous.
Das sagte Glucksmann vor rund 1500 Delegierten beim Parteitag der französischen Mitte-Links-Partei Place Publique, der öffentliche Platz. In Paris war dieser Parteitag. Und Glucksmann selbst ist bekannt als Trump-Gegner, naja, und als Mann mit originellen Ideen. Denn wer Grönland kaufen will, der kann doch auch mal eine 225-Tonnen-Statue über den Atlantik zurückliefern lassen. Trump Reverse. Und die Begleitmusik für diese Rückfahrt der Lady Liberty könnte dieser Song von Alicia Keys sein. Empire State of Mind. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld. Bleiben wir ihr und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Down from Harlem to the Brooklyn Bridge.